RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 28. Januar 2014. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart, im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das, und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Puji Astuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident sagte, Yogyakarta Flughafen habe globale Orientierung. Internationaler Flughafen Yogyakarta wird im März 2019 in Betrieb sein. Die Vereinten Nationen würdigen Indonesiens Weise zur Bekämpfung des Terrorismus. Myanmar will dem Erfolg Indonesiens im Demokratiebereich folgen. Indonesische Marine TNI AL veranstaltet internationale Maritime Conference. Weißrussland gibt den indonesischen Touristen visafreien Besuch. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo führte am Freitag im Dorf Jangkaran im Bezirk Kulon Progo der Provinz Yogyakarta die erste Grundsteinlegung von dem Bau des internationalen Flughafens Yogyakarta durch. In seiner Begrüßungsrede sagte Präsident, auf einer Fläche von 587 Hektar werde die indonesische Regierung einen internationalen Flughafen bauen. Demzufolge werden die besten Einrichtungen mit internationalem Standard diesen Flughafen unterstützen. Der internationale Flughafen Yogyakarta habe globale Orientierung mit internationalem Standard, sagte Jokowi weiter. Präsident bedankte sich bei der Provinzregierung Yogyakartas, einschließlich des Gouverneurs Yogyakartas, Sultan Hamengkubuwono X., und bei der Gemeinschaft von Kulon Progo dafür, dass sie den Bau dieses Flughafens unterstützen. Die indonesische Regierung setzt ein Ziel, dass der internationale Flughafen Yogyakarta in Kulon Progo im März 2019 in Betrieb sein wird. Der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi erklärte am Freitag in Kulon Progo vor der Presse, dass der internationale Flughafen Yogyakarta in Kulon Progo den Flughafen Adi Sucipto ersetzen und einen Eingang für die Touristen werden werde. Im Jahre 2016 erreichte die Zahl der Fahrgäste über den Flughafen Adi Sucipto 7,2 Millionen. Diese Zahl ist sehr hoch, da Yogyakarta das zweite Lieblingsreiseziel Indonesiens nach Bali ist. Der Flughafen Adi Sucipto bedient die internationale Flugroute nur bis Kuala Lumpur, Malaysia. Inzwischen wird der internationale Flughafen Yogyakarta die internationale Flugroute nach Jeddah, Saudi-Arabien, bedienen. Die indonesischen Hajj-Pilger aus Yogyakarta können über den internationalen Flughafen in Kulon Progo einen direkten Flug nach Jeddah machen. Der UN-Sicherheitsrat würdigt die indonesischen Regierungsmaßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus sowohl die Verhinderungsmaßnahmen als auch die Strafverfolgungsmaßnahmen, einschließlich der Behandlung der ausländischen Terroristen und der regionalen und globalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus. Die Würdigung war die Reaktion auf die Erklärung von dem Leiter der indonesischen Behörde zur Bekämpfung des Terrorismus BNPT, Generalkommissar Suhardi Alyus, am Donnerstag in New York. Bei dem Treffen mit dem UN-Sicherheitsrat erklärte Suhardi Alyus auch, dass die indonesische Regierung und das indonesische Parlament zurzeit das revidierte Antiterrorismusgesetz noch erörtern. Trotzdem habe die indonesische Regierung verschiedene Bemühungen zur Bekämpfung des Terrorismus durchgeführt. Generalkommissar Suhardi Alyus machte bei dem Treffen den Vorschlag, dass der UN-Sicherheitsrat Indonesien unterstützen sollte, um das unständige Mitglied des UN-Sicherheitsrats von 2009 bis 2012 zu werden. 12 hochrangige Staatsbeamte aus Myanmar sind vom 22. bis 28. Januar 2017 in Indonesien, um das indonesische demokratische System und das indonesische Regierungssystem zu lernen. Myanmar bewertet, dass Indonesien trotz der Vielfalt der Volksstämme, der Religionen und der Rassen das demokratische Regierungssystem erfolgreich anwendet. Myanmar wählt deshalb Indonesien, um die Demokratie und das Regierungssystem direkt zu lernen. Dies teilte der Stellvertreter des myanmarischen Innenministeriums, Tin Min, am Freitag in Jakarta der Presse mit. Tin Min zufolge haben die myanmarischen Staatsbeamte das indonesische Innenministerium, das indonesische Außenministerium und die indonesische Polizei Polri, einschließlich des Straßenverkehrsmanagement RTCM der Polri besucht und etwas Wertes gelernt, wie Indonesien die Dezentralisierung, die politische Änderung und die wirtschaftliche Änderung mache. Tin Min brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die myanmarische Regierung das gleiche Demokratie- und Regierungssystem wie Indonesien anwenden könne. Die indonesischen Seestreitkräfte TNI AL planen, vom 21. bis 23. August 2017 auf Bali eine internationale Fachkonferenz über die maritime Sicherheit zu veranstalten. Die indonesischen Seestreitkräfte TNI AL veranstalten seit dem Jahr 2013 jede 2 Jahre eine internationale maritime Konferenz. Es sei ein Beitrag der indonesischen Seestreitkräfte für die Region und für die Welt, so erklärte der Ausschuss der Fachkonferenz Kadet Admiral Huta Barat am Freitag in Jakarta vor der Presse. Das Thema dieser internationalen Fachkonferenz sei die maritime Partnerschaft für die Ordnung in der See, sagte er weiter. Ihm zufolge sei diese Fachkonferenz ein Diskussionsforum. 300 Personen, die aus den Stableitern der Seestreitkräften der befreundeten Länder, den Akademikern und den Vertretern der maritimen Organisationen bestehen, werden an dieser Fachkonferenz teilnehmen. Diese Fachkonferenz habe mit der Vision der indonesischen Regierung Indonesien als maritime Achse der Welt zu tun und diene dazu, die Seesicherheit zu schaffen, fügte Huta Barat hinzu. Ab 12. Februar 2017 können die indonesischen Staatsangehörigen einen visafreien Besuch nach Weißrussland machen. Der weißrussische Botschafter in Indonesien, Wladimir Lopato Zagorski, erklärte am Donnerstag in Jakarta vor der Presse, dass die indonesischen Touristen ohne Visa Weißrussland für 5 Tage besuchen dürfen. Obwohl der visafreie Besuch sehr kurz sei, sei es ein guter Anfang, sagte Botschafter Zagorski weiter. Indonesien und Weißrussland haben sehr gute Wirtschaft- und Politikbeziehungen, vor allem in einigen letzten Jahren, so erklärte Botschafter Zagorski vor der Presse. Im Jahre 2016 erreichte die Handelszusammenarbeit zwischen Indonesien und Weißrussland ca. 200 Millionen US-Dollar. Ihm zufolge werde Weißrussland damit einen der zentral- und osteuropäischen Haupthandelspartner. Botschafter Zagorski brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die neue Tourismusmaßnahme der weißrussischen Regierung die bilateralen Beziehungen beider Länder stärken könne. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 26 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 85%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Kompas. Kompas schrieb am Freitag, den 27. Januar 2017, die entscheidende Maßnahme für die Richter des Verfassungsgerichts MK. Die politische Karriere des Richters des Verfassungsgerichts MK, Patrialis Akbar, wird in der Hand der Indonesischen Antikorruptionskommission KPK beenden. Eine entscheidende Maßnahme gegen die Korruption ist nötig. Zuvor hatte Patrialis Akbar von 1999 bis 2009 einen Abgeordneten aus der Nationalen Mandatpartei PAN inne. Als ein Abgeordneter verfasste er die Gesetze, einschließlich des Antikorruptionsgesetzes. Patrialis Akbar war auch einmal von 2009 bis 2011 der Rechts- und Menschenrechtsminister. Der Richter des Verfassungsgerichts ist ein spezieller Posten, da er die Verfassung und die Regulierungen über das indonesische Regierungssystem beherrschen muss. Patrialis ist nicht der erste MK-Richter, der wegen eines Korruptionsfalls von KPK festgenommen wurde. Vor einigen Jahren hatte KPK den Leiter vom Verfassungsgericht MK, Akhil Mukhtar, aus der Golkar-Partei auch festgenommen. Eine entscheidende Maßnahme gegen die Korruption ist deshalb sehr nötig, so schrieb Kompas. Die Ethikkommission des Verfassungsgerichts muss entscheidende Maßnahmen demnächst treffen, um die Abschreckungswirkung für die anderen Korruptionstäter zu bringen. Sonst vertraut die Gemeinschaft nicht mehr auf das indonesische Verfassungsgericht MK. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Media Indonesia. Media Indonesia schrieb am Mittwoch, den 25. Januar, verbreiten die Toleranz, um die Krise zu verhindern. Alle Indonesier, vor allem die Politikeliten und die religiösen Persönlichkeiten, haben die Aufgabe, um Indonesien zu erhalten. Sie sollten dieses Land vor dem Zerfall unaufhörlich schützen. Wegen der politischen Auseinandersetzung, der wirtschaftlichen Kluft und der Volksstamms-, Rassen-, Religions- und Gruppenfragen macht man sich darum den Sorgen, dass der Zerfall dieses Land bedroht. Media Indonesia schrieb, der Zerfall kann die nationale Wirtschaft stören. Die indonesische Regierung hat hart gearbeitet, um den Gini-Koeffizient von 0,402 im Jahre 2015 bis 0,397 im März 2016 zu senken. Media Indonesia schrieb, Indonesien braucht einen Leiter, der alle Indonesier vereinigen kann. Die Politikeliten und die religiösen Persönlichkeiten, die die Gemeinschaft beruhigen und die Toleranz verbreiten, sind jetzt sehr nötig. Soweit Presseschau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit der Challenger.
Thank you.
am 28. Januar 1986 drei und sieben Sekunden nach dem Start der Mission der Challenger STS 51L brach die Raumfähre in etwa 15 Kilometer Höhe auseinander. Dabei starben alle sieben Astronauten. Als Grund wurde das Versagen eines oder mehrerer Dichtungsringe in einer der seitlichen Feststoffraketen ermittelt. Es war der bis dahin schwerste Unfall in der Raumfahrtgeschichte der USA. Die aufgefundenen Wrackteile der Challenger sind in einem ehemaligen Raketensilo im Startkomplex 31 der Cape Canaveral Air Force Station eingelagert. Zu diesen gestorbenen Astronauten gehört Christia McAuliffe, eine US-Oberschülerin. Der Start der Mission STS-51L war ursprünglich für den 22. Januar geplant, musste dann aber wegen der Verzögerungen bei der vorangegangenen Mission STS-61C zunächst 2 Tage verschoben werden. Die Witterungsverhältnisse am Startort und auf den vorgesehenen Notlandeplätzen sowie technische Probleme an der Startampel erzwangen weitere Verschiebungen bis zum 28. Januar. Am 28. Januar 1920 wurde T.B. Simatupang in Sitikalang, North Sumatra geboren. Er ist am 1. Januar 1990 im Alter von 69 Jahren gestorben. Er war ein Kämpfer und eine Persönlichkeit der Kirche in Indonesien. Sein Name wird zurzeit als Name einer Hauptstraße in Cilandak, Yogyakarta, verewigt. T.B. Simatupang nahm am Kampf gegen die niederländische Kolonialherrschaft teil, um die Unabhängigkeit Indonesiens zu verteidigen. Er hatte einige Positionen inne. Im Jahre 1954 wurde T.B. Simatupang zum Militärberater im indonesischen Verteidigungsministerium ernannt. Im Jahre 1959 trat T.B. Simatupang von diesem Posten zurück, da er Meinungsverschiedenheiten mit dem ersten indonesischen Präsidenten Soekarno hatte. In seiner Aktivität in der Kirche war T.B. Simatupang als Leiter der Stiftung der Christlichen Universität Indonesiens und der Stiftung des Instituts für Bildung und Entwicklung des Managements IPBM tätig. Er wurde sogar einer der Gründer dieses Instituts. Er erhielt im Jahre 1969 den Titel Doktor Honoris Causa von der Universität Tulsa, Oklahoma, den USA. Er wurde von einer einfachen Familie geboren. Sein Vater Simon Mangaraja Soaduan Simatupang war als Postampeamter tätig. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema Myanmar lernt die Lösung des Konfliktes in Molukken. Der Informationsminister Myanmars, U Pe Myint, und der Vize-Innenminister Myanmars und ihre Delegation starteten vorgestern in Ambon einen Besuch im Büro des Gouverneurs von Molukken ab. Diese Delegierten sind unter anderem der Parlamentsabgeordnete Osrakine und der Leiter der Handelskammer Osrakine. Der Gouverneur von Molukken, Zaid Asgaf, sagte vorgestern in Ambon nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass der Besuch der Vertreter der Regierung von Myanmar dazu diene, die Methode der Bevölkerung von Molukken in der Lösung des horizontalen Konfliktes zu lernen, der vor einigen Jahren sich ereignete. Seit Asagab Ecke zu weiter, dass die Delegierten aus Myanmar auch den Prozess die interreligiöse Harmonie in Molukken zu lernen. Er gab zu, obwohl Molukken unter dem langen humanitären Konflikt litt, verbessere sie aber die Lage von Molukken weiter. Molukken wurden sogar vom Religionsministerium als die drittbeste interreligiöse Provinz in Indonesien benannt. Dem Gouverneur zufolge werden Molukken zurzeit das Vorbild für die interreligiöse Harmonie und das Laboratorium der interreligiösen Harmonie in Indonesien und sogar auf der Welt. Der Besuch der Vertreter der Regierung von Myanmar in Molukken wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut Tifada Molukken und Halfat Kennedy School Myanmars realisiert. Nach der schriftlichen Meldung der indonesischen Außenministerin Retno Marsudi werde dieses Programm auch der Teil der Unterstützung Indonesiens für den inklusiven Aufbau in Myanmar. Indonesien habe vorher eine Hilfe in Form des Aufbaus von zwei Schulen in Rakhine gewährt, die der Bevölkerung von Myanmar dienen. Die indonesische Regierung habe ebenso Myanmar 10 Tonnen Reis geliefert. Die Lieferung dieses Reises wurde von Präsident Joko Widodo eingeweiht. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Bei dieser Gelegenheit werden wir Ihnen die Tradition des Ampiang Maulid vorstellen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung über www.voi.co.id hören. Viel Spaß dabei!
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Fest Maulid Nabi oder das Geburtstag des Propheten Muhammad wird von den Muslimen in verschiedenen Gebieten in Indonesien mit unterschiedlichen Traditionen gefeiert. Eine ist Ampiang Maulid. Diese Tradition wird von den Dorfbewohnern von Loram Kulon in dem Amtsbezirk Jati in dem Bezirk Kudus in Central Java jedes Jahr aufgeführt. Liebe Zuhörer, Ampiang Maulid besteht aus zwei Worten, nämlich Ampiang und Maulid. Ampiang ist eine Art von Cracker aus Mehl mit runder Form und in unterschiedlichen Farben. Diese Cracker werden zur Verzierung eines rechteckigen Lebensmittelbehälters aus Bambus verwendet. Diese Lebensmittelbehälter haben im Kleinen die Form islamischer Gebetsorte. Sie werden dann mit einer Vielzahl von Speisen gefüllt. Maulid bedeutet Geburt, also Ampiang Maulid bedeutet Speisen, die in einzigartigen Lebensmittelbehältern gelegt werden. Diese Speisen werden von den Dorfbewohnern zur Geburtstagsfeier des Propheten Muhammad in der Moschee Wali Loran Kulon gebracht. Liebe Zuhörer, die Tradition Ampiang Maulid wird in der Moschee Wali Loran Kulon aufgeführt und dauert von 5 bis 18 Uhr. Ab 5 Uhr sammeln die Gelehrten, Gemeindeleiter und Wissenschaftler die Speisen ein und lesen Segnungen auf den Propheten. Dann lesen sie die Biografie und Geschichte des Propheten Mohammed. Im Anschluss zeigen die lokalen Bürger verschiedene islamische Künste. Um 14 Uhr werden verschiedene Lebensmittel aus dem Dorf Loram zur Moschee Attaqwa in einer Prozession über eine Entfernung von etwa 1,5 Kilometer begleitet. Nicht nur Lebensmittel und die Ernte, sondern auch die Replik des Minaret Kudus, der Kaaba und religiösen Figuren in der Geschichte des Dorfes Loram Kulon werden von den Bürgern gebracht. Nach der Prozession werden die Lebensmittel und die Früchte der Erde verteilt. Ampiang Maulid ist eine Tradition der Bürger Loram Kulon und besteht seit dem 15. Jahrhundert, als der Sultan Hadirin oder Raden Toyib den Islam im Bezirk Kudus verbreitete. Dieser Brauch wurde durchgeführt, um sich darauf zu besinnen, die Eigenschaften des Mohammeds anzunehmen. Diese Tradition breitete sich von Jahr zu Jahr weiter aus. Jetzt gibt es nicht nur die Parade, sondern auch die Loram Expo in Ampiang Maulid. Dabei werden die besten Produkte wie Konventionsteile, Kunsthandwerksarbeiten, antike Motorradteile und Dieselmotoren ausgestellt. Liebe Zuhörer, das war Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören. Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora und Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, über die Geschichte des Brief- und Postwesen in Indonesien zu erfahren. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream www.vi.co.id hören. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, ein Brief ist ein Kommunikationsmittel, um eine schriftliche Information von einer Seite zu anderen Seiten auszurichten. Die Briefzusendung ist schon auf verschiedenen Arten und Weisen durchgeführt worden. Man konnte den Brief durch das Meer in einer Flaschenpost verschicken. Darüber hinaus konnte der Brief auch mit Tauben gebracht werden. Letztere Methode war sehr populär. Laut der Geschichte wurde das Postsendungssystem auf der Welt in Ägypten im Jahr 2000 vor Christus begonnen, als dort der Kulturaustausch mit Babylonien stattfand. Der Briefumschlag wurde um diese Zeit aus Tuch, der Haut und einigen Teilen der Pflanzen gemacht. Liebe Zuhörer, im Laufe der Zeit hat sich die Postzusendungsmethode moderner entwickelt. Eine Weltorganisation mit ihrem Sitz in Finnland bot an, Korrespondenz mit anderen Leuten in anderen Ländern der Welt zu machen. Nach der Indonesien-Geschichte hatte die Korrespondenz in Indonesien vor der Ankunft der europäischen Nation begonnen. Die Europäer kamen in den indonesischen Archipel in der Zeit des Königreiches von Kutai, Tarumanegara auf Kalimantan, von Pajajaran in West Java, von Sriwijaya in Sud Sumatra und Mataram in West Nusa Tenggara. Die Kommunikation in dieser Königreichszeit war nur auf die Beziehungen zwischen den Königen beschränkt. Die Methode war sehr einfach. Die Könige verwendeten Holzrinde, Bambusstäbchen, Lontarblätter und Tierhaut, um den Brief oder eine Botschaft zu senden. Nachdem die Europäer in Indonesien kamen, verwendete man zur Korrespondenz das Papier dafür. Die europäische Nation brachte der Indonesischen Gesellschaft ein Postamt als Service zur Briefzusendung vorgestellt. Liebe Zuhörer, in der niederländischen Kolonialzeit des Jahres 1809 wurde auf Befehl des niederländischen Generalgouverneurs Herman William Dendels, eine Straße mit der Länge von 1000 Kilometern von Anyer in Westjava bis zum Panarukan in Ostjava gebaut. Die Hauptstraße hieß Jalan Raya Pos und diente als Erleichterung der Postaktivitäten auf Java. Die Postzusendung dauerte deshalb aus Westjava nach Ostjava nur 6 Tage. Nun wird der Brief als Kommunikationsmittel nur noch selten benutzt, da sich die moderne Technologie sehr rasch entwickelt hat. Die derzeitige Gesellschaft auf der Welt kann jetzt direkt die Kommunikation mit dem modernen Gerät, dem Handy, aufnehmen. Es bleibt zu hoffen, dass die Existenz des Briefes als Kommunikationsmittel weiter erhalten bleibt, da er ein Teil der Geschichte geworden ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Nations in Jakarta. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Bei dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen die indonesische Musikgruppe Geisha vorstellen. Diese Gruppe kommt aus Pekanbaru der Provinz Riau in Sumatra. Sie besteht aus 5 Personen, Momo als Sängerin, Robi als Gitarist, Nart als Bassist, Dan als Keyboardist und Aan als Trommelspieler. Die Gruppe Geisha ist im Jahre 2009 durch das Lied Jika Cinta Dia oder Wenn ich dich liebe in der indonesischen Musikliebhaber bekannt geworden. Dieses Lied steht in dem Album Anugerah Terindah oder Der Schönste Gnade. In einen Erfolg hat die Gruppe Geisha mit die folgenden Alben mit dem Hits aufgenommen. Eine davon ist eine Single mit dem Titel Seandainya Aku Punya Sayap oder Wenn ich Flügel hat. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das Lied Seandainya Aku Punya Sayap von Geisha. Guten Unterhaltung.
Terbang, terbanglah aku. Ku cari dunia yang lain. Untuk apa di sini? Seandainya dapat kau rasakan kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa ku di sini mencari dan menangis pilu dimanapun
terbang, terbanglah aku.
Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade seandainya aku punya sayap von Geisa. Dieses Lied wurde im Jahre 2015 veröffentlicht. Es steht in dem Album Kami Mengenang Rinto oder Wir erinnern Rinto, das für Rinto Harahap hingaben wurde. Rinto Harahap ist ein bekannter Musiker in Indonesien. Dieses Lied wurde in den 80er Jahren von der Sängerin Rita Putar-Putar populär. Dieses Lied erzählt über Traurige von jemanden. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Geisa mit dem Titel Sementara Sendiri oder Zur gleichen Zeit Ich bin allein. Viel Spaß beim Zuhören.
Terpaksa aku sendiri, sementara saja kini. Bersabarkan datang hari, meskipun ku lelah. Aku takut kamu tak mengerti, caraku sampaikan rasa ini. Kamu tak mengerti, ajarkan aku tuh bisa dapat ungkapkan rasa, agar kamu kan percaya begitu ku butuh cinta. Kembali lagi terulang, tergores hatiku ini. Setelah lama menyimpan rasa ini terlalu dalam, terlalu dalam. Ajarkan aku tuh bisa dapat ungkapkan rasa, agar kamu kan percaya begitu ku butuh cinta. Ajarkan aku tuh bisa dapat merangkai kata, agar kamu kan dengarkan bibirku katakan cinta. Tak mengerti.
Liebe Zuhörer, das war ein Lied von Geisa mit dem Titel Sementara Sendiri. Dieses Lied ist das Thema von dem Film Single. Es erzählt über von jemandem, der im Misserfolg in dem neuen Liebe ist. Im Jahre 2016 veröffentlichte Geisa eine Single mit dem Titel Izinkan Aku Menyayangimu oder Darf ich dich lieben? Es ist ein Hit von Seniorenmusikern Iwan Fals. In diesem Lied hat Geisa eine Kollaboration mit Iwan Fals. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie Izinkan aku menyayangimu oder Darf ich dich liebe und Tak seimbang oder Nicht ausgeklien. Auf Wiederhören.
Di saat kau menghilang, menyimpan seribu kenangan, terisak-isak suara tangisku melawan kenyataan, habis upayaku. Senyuman akan syaraf sadarku,
aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu, apa dayaku beri aku kesempatan untuk memelukmu lagi, pelukmu lagi.
Sulit, teramat sulit jalanku melawan takdir ini sendiri tanpamu.
Terakhir itu pecahkan saraf sadarku,
aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu, apa dayaku kesempatan untuk memelukmu lagi, pelukmu lagi.
Sebagai ku tanpamu,
aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu, apa dayaku
beri aku kesempatan untuk memelukmu lagi.
Bagaimana berjalan tanpa kamu, apa dayaku
kini aku tak seimbang,
tak sanggup menggantikanmu dengan yang lain.
Gantikanmu
dengan yang lain.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Oh, izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa
cinta yang ku pendam.
Aku membuktikan inilah kesungguhan rasa.
Izinkan aku menyayangimu,
sayangku. Dengarkanlah isi hatiku, cinta. Dengarkanlah
isi hatiku. Cinta yang ku pendam tak sempat aku nyatakan,
karena kau telah memilih menutup pintu hatimu.
Izinkan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa.
Izinkan aku menyayangimu,
oh sayangku.
Dengarkanlah isi hatiku,
cintaku.
Dengarkan hatiku.
Izinkan ku membuktikan kesungguhan cinta.
Cinta tak menyatukan kita,
bila kita tak mungkin bersama.
Izinkan aku tetap menyayangimu, oh, 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 sayangku.
Dengarkanlah isi hati.
Aku sayang padamu.
RRI International Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di International Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.785 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
sering kau buang air mataku. Tak pernah kau tahu dalamnya rasa cintaku. Tak banyak inginku, jangan kau ulangi menyakiti aku. Sesuka kelakuanmu, ku bukan manusia yang tidak berpikir. Berulang kali kau lakukan itu padaku. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Teramat sering kau membuat patah hatiku. Kau datang padanya, tak pernah ku tahu. Kau tinggalkan aku di saat ku butuhkanmu. Cinta tak begini, selama ku tahu. Tetapi ku lemah karena cintaku padamu. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Mungkin kau bukan cinta sejati.
Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Katakan cinta untukku, kamu memang
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.